Vielleicht versteht ihr, dass ich wirklich überlegt habe, gerade aktuell, diese Verse vorlesen zu lassen. Von Israel, von Jerusalem aus wird der Frieden ausgehen. Man wird nicht mehr wissen, was Gewehre sind und Kanonen und was Gewalt ist und was Angst machen ist. Das ist ein Bild, oder ich will nicht sagen ein Bild, nein, eine Zukunftsbeschreibung, die wir uns momentan überhaupt nicht vorstellen können. Und trotzdem ist es wichtig, nicht nur an diesen alten Worten festzuhalten, sondern sie nicht nur auszusprechen, sondern dich in Erinnerung zu rufen und zu sagen, das ist das, wofür wir als Christen stehen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und die wird sich einerseits in Israel ereignen und wird aber auch auf der ganzen Welt eine Rolle spielen. Dass die Heiden, die Gott nicht kannten, sich nach Jerusalem wenden, bedeutet ja, sie hängen an diesem Gott, an dieser Vision, an dieser Zukunftshoffnung, dass durch den einen Sohn Gottes Frieden in der Welt werden kann überhaupt. Und dass nicht alle sozusagen persönlich dahin gehen müssen, obwohl das ja auch viele Menschen tun, sondern dass sie ihren Blick wenden, dass das ihr Orientierungspunkt ist. Und das hat sich bis heute bestätigt. Wir fokussieren uns immer, alles kristallisiert sich in diesen wenigen Kilometern der Welt. Und der entscheidende Satz, der dann diesen Text abschließt, heißt: Kommt, lasst uns gehen, im Licht des Herrn. Und darüber möchte ich auch gerne heute sprechen, was denn heißt, wandeln im Licht des Herrn, was das heißt, Kinder des Lichtes zu sein. Als ich vor über 3 Wochen den Titel für diese Predigt mir überlegt habe, hatte ich gedacht, ich könnte ja vielleicht schöne Bilder von Licht und Schatten aus unserem Urlaub mitbringen. Das hat sich jetzt nicht bestätigt. Ich könnte euch viele Studien in hell bis dunkelgrau anbieten. Aber das Gegensatzpaar hell und dunkel, das bestimmt auch in solchen schwierigen und labilen Sommern unser Leben. Und das war im antiken Ephesus, wo dieser Text oder dieser Vers herkommt, den ich ganz am Anfang des Gottesdienstes sagte, mit diesen Kindern des Lichts, der war auch im antiken Ephesus bekannt. Das ist zwar eine Gegend, wo verlässlich die Sonne scheint und momentan viel zu viel, aber das Wunderbare des Lichtes war auch Menschen dieser Zeit durchaus klar, denn die lebten in sehr kleinen und sehr dunklen Behausungen gewöhnlich. Und ihre Nächte waren im Gegensatz zu unseren wirklich stockfinstere Nacht. Und die Nächte dort sind lang. Denn um 6 Uhr oder 7 Uhr ist es dunkel und morgens um 5 ist es wieder hell, auch im Sommer. Und wir sprechen ja heute noch von dunklen Machenschaften oder von lichtscheuem Gesindel. Und mit den Menschen des Paulus bekennen wir: Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wer zu Gott gehört, hat sich von diesem Licht in das Licht rufen lassen. Christen sind Menschen mit einer Hell-Dunkel-Biografie. Eigentlich müsste ich besser sagen, einer Dunkel-Hell-Biografie. Wir wissen, wie wunderbar das Leben im Licht bei Gott ist, denn wir alle kommen in gewissem Sinne aus der Dunkelheit. Darum zeige ich euch jetzt den Text aus Epheser 5, 8 bis 14, dass ihr ihn einmal, ich lese ihn auch, aber ihr könnt ihn mitlesen. Da nimmt der Paulus darauf Bezug: Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schon schändlich. Eins weiter. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es auch: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Einmal noch bitte wieder zurück. Danke. Also hier geht es um diesen Wechsel, um den Wechsel von dunkel zu hell, vom Schatten, von der Düsternis zum Licht. Das beschreibt Paulus und knüpft daran an und sagt, das ist doch meine und eure gemeinsame Erfahrung. Jetzt seid ihr Kinder, die im Licht wandeln. Das kann man ja sich förmlich vor Augen vorstellen. Stellt euch doch vor, einen schönen Innenhof oder etwas ähnliches, Sonne, und Kinder spielen dort, sind froh. Das sind die ersten Vorstellungen, die wir mit Kinder des Lichts verbinden. Aber gemeint ist natürlich etwas Tieferes. Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben, die so leben wollen, dass es ihm gefällt, dass er Freude daran hat. Und diese Entscheidung, diesen Weg zu leben, der bringt etwas hervor, nämlich Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir alle, die wir einmal sozusagen im Licht waren, die davon gekostet haben, von dem warmen Licht Gottes in unserem Leben, die wollen in diesem Licht bleiben. Das will doch keiner freiwillig wieder hergeben. Und darum haben wir uns dafür entschieden und wir wollen ein Leben führen, das dazu passt. Auch wenn Paulus noch keine Ahnung von der Photosynthese hatte, wusste er, dass Pflanzen nur gedeihen und Früchte entwickeln, wenn sie Licht, ausreichend Licht haben. Und daran knüpft er an, wenn er sagt, Menschen, die im Licht leben, die sich für diese Form des Seins entschieden haben bei Gott, die entwickeln Frucht. Da kommt was dabei raus. Und heute an dieser Stelle zählt Paulus ein bisschen was anderes auf, als er sonst meistens aufzählt. Sonst zählt er auf Freundlichkeit und Frieden und solche Sachen, Zucht. Aber hier zählt er auf Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Mit was für Vokabeln könnten wir das füllen? Für mich steht da drin Großzügigkeit, Entgegenkommen, Freundlichkeit. Bei Gerechtigkeit spielt auch verlässlich sein eine Rolle, fair zu sein. Und bei Wahrheit spielt Ehrlichkeit für mich eine Rolle. Wir bleiben Kinder des Lichtes nicht einfach so, weil wir nun einmal das sind, sondern der Schatten ist um uns. Es ist nicht so, dass wir in unserem Sein einfach so vor uns hin vegetieren. Unsere Mitwirkung ist gefragt. Und unsere Mitwirkung als Kinder des Lichts besteht darin, sozusagen den Scanner Gottes über alles zu halten, was wir denken, was wir reden und was wir tun oder was wir lassen. Und dieser Scanner heißt, was würde Jesus wohl dazu sagen? Eine der großen, wunderbaren theologischen deutschen Entdeckungen, nunmehr schon fast vor 70 Jahren. Was würde Jesus dazu sagen? Das ist für mich der absolute Orientierungspunkt. Viele junge Leute haben ja so ein Armband, What would Jesus say? Oder What would Jesus do? Gibt es als Abkürzung sogar irgendwie, kann man scannen oder googeln. Und dieses, was würde Jesus dazu sagen, ist mein Orientierungspunkt. Das gibt mir das Ziel vor. Das ist für mich sozusagen die kleine Entscheidungshilfe im Alltag zu sagen, ist das richtig, ist das falsch? Wird es die Sache Gottes, wird es die Sache Jesu vorantreiben? Und wenn ich das weiß oder wenn ich eine Ahnung, eine ziemlich gute Ahnung habe, das würde Jesus gefallen oder das würde ihm weniger gefallen, dann ist es doch logisch, dass ich mich dafür entscheide, was ihm gefällt und was das Gute ist und nicht das, was mich von ihm wegbringt, was mich aus dem Licht vertreibt. Ein Leben im Licht heißt prüfen, mich selber prüfen, meine Entscheidungen prüfen, meine Umgebung prüfen und entscheiden. Es nützt nicht zu wissen, was gut und schlecht ist und dann doch das Falsche zu tun. Sondern ich muss dann mich auch auf die Seite schlagen, da wo ich das Gute erwarte, da wo ich das Licht vermute und weiß. Und zu diesen Prüfungsfragen heißt es auch, was bringt mein Leben hervor? Was zeigt mein Leben? Auch vielleicht in aller Dürftigkeit. Weist es in aller Dürftigkeit, Armut und Vorläufigkeit auf Jesus hin? Macht mein Leben anderen Hoffnung auf Liebe, auf Vergebung? Macht es anderen Mut, anzufangen, beim Glauben zuzupacken? Überhaupt Mut für die Zukunft? Bringt es anderen Freude? Paulus wirft nochmal auf eine von diesen Früchten einen ganz besonderen Blick. Er guckt nochmal genau nach, wie es mit der Wirkung der Wahrheit ist. Jetzt könnt ihr nochmal bitte eine Folie vorgehen. Es ist also nochmal dieses, was bedeutet es, wenn meine Frucht, wenn mein Leben wirklich in Wahrheit sein kann? Die Wirkung der Wahrheit in diesem letzten Vers ist, finde ich, spannend, hier nochmal einen besonderen Blick drauf zu werfen. Wir als Kinder des Lichts bringen dieses Licht mit uns. Das ist nicht in uns verbuddelt sozusagen und keiner weiß es, sondern Licht strahlt nach außen. Das heißt, wenn wir Kinder des Lichtes sind, dann spürt man uns irgendetwas ab von diesem Licht. Und dieses Licht, das denkt jetzt Paulus so weiter, strahlt also auch auf unsere Umgebung ab, auf die Umstände, in denen wir leben, auf die Menschen, mit denen wir leben. Und das Licht Gottes, denn das ist ja das Licht in uns, das ist nicht unser Licht, sondern das Licht Gottes, strahlt in die dunklen Ecken dieser Welt. Und das ist auch Gottes Wille. Er will nicht, dass es dunkel bleibt, sondern dass es hell wird. Was bedeutet denn das nun? Da ist nämlich eine Schwierigkeit zwischen Vers 13 und Vers 14, Vers 12 und 13. Nämlich, einerseits sollen wir uns doch von dem fernhalten, was dunkel ist, was schlecht ist. Und andererseits, wie kann denn unser Licht auf das Dunkle fallen, wenn wir da nie was damit zu tun haben? Dieser Grat zwischen Berührung, zwischen Nicht-Ausweichen, zwischen dem Hinsehen, zwischen dem auch Arbeiten da, wo es schwierig ist und andererseits sich nicht zum Teil von einer schlechten Sache zu machen, sich nicht einwickeln zu lassen von bösen Strukturen oder von schwierigen Verhältnissen, das ist eine schwierige Aufgabe. Und ich glaube, dass Gott uns am Anfang unseres Christseins oft davor bewahrt, überhaupt in solche Kalamitäten zu kommen. Aber je länger wir mit ihm unterwegs sind, desto mehr fordert er uns, desto mehr verlangt er uns davon ab. Und das ist auch richtig so, denn wir sind ja durch ihn ein Stück in der Erfahrung gewachsen. Wir werden mündiger in unserer christlichen Entwicklung. Das bedeutet, dass er uns an die Schwierigen, an die Hotspots der Welt schicken kann. Wir sind kurz vor unserem Leben, vor unserem Urlaub angerufen worden von unserer Tageszeitung. Das sind so diese Sachen, die ganz toll sind, wenn man schon halb in gepackten Koffern sind. Man dann gefragt hat, möchten Sie eigentlich jetzt ein Tablet haben, dann können Sie unsere Zeitung nur noch online empfangen, weil wir haben keine Zeitungsausträger mehr. Ja, jetzt überlegt man, macht man das, lässt man das sein, was gibt es noch für Zeitungen und so weiter. Wir haben letztendlich noch keine endgültige Entscheidung gefällt, aber was wichtig dabei ist, ist, dass zwischenzeitlich mein Gedanke kam, muss ich eigentlich wirklich eine Tageszeitung haben? Brauche ich das noch? Will ich das überhaupt alles noch wissen und hören und lesen? Komme ich überhaupt dazu, das alles noch zu lesen? Ich bin sonst eigentlich immer ein Verfechter, weil ich denke, das ist das Medium, was auch Hintergründe geben kann, was auch in die Tiefe gehen kann. Aber zwischendurch ficht mich das schon an, was ich tagtäglich höre und lese oder worüber wir dann am Frühstückstisch sprechen. Ist es nicht bequemer, wenn man das alles wegblenden kann? Wenn man am besten zu Hause bleibt und nur noch ausgewählte Sender hört oder ausgewählte Medien benutzt? Wenn man in seiner Blase, in seiner Bubble unterwegs ist und da lauter Leute trifft, die ja immer unserer Meinung sind? Das ist doch sehr praktisch. Da brauche ich dann keine Zweifel zu haben, mir keine Gedanken zu machen und kann das Schreckliche, das Bedrückende irgendwie wegdrängen. Und für Christen ist das eine gefährliche Entscheidung. Denn das bedeutet ja, dass wir uns in unserem netten Refugium, in unserer netten Gemütlichkeit, unserer Gewissheit einrichten. Wir wissen ja, was das ewige Leben ist. Wir wissen ja, wie es richtig ist. Wir wissen ja, dass der Herr wiederkommt. Wir wissen ja, dass wir zu den Erlösten gehören. Wo bleibt denn da unsere Erschütterung, unsere Sorge, unsere Not um die Not der anderen? Wie soll denn unser Herz einen verlorenen Menschen erreichen, wenn ich seine Welt überhaupt nicht mehr teile? Wenn ich überhaupt nicht verstehe, was der sich noch für Sorgen oder die sich für Sorgen macht? Gott nötigt mich, mein Licht da strahlen zu lassen, wo es dunkel ist. Und nicht überall da, wo sowieso schon Festbeleuchtung herrscht. Wenn das Licht die Dinge im Dunkeln entlarven soll, können wir nicht ignorieren, was geschieht. Sondern wir sind die Scheinwerfer Gottes auf die ekelhaften Ecken dieser Welt. Und nur weil wir die Hoffnung aus ihm haben und nur weil wir die Gewissheit aus ihm haben, können wir doch den Blick darauf im Grunde richtig und verantwortungsvoll ertragen. Eine Folie weiter, bitte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Viele wissen das ja, dass ich mich für Kunst begeistern kann, das in einer besonderen Technik gemalt ist. Die heißt, jetzt muss ich mir nochmal, Chiaroscuro mit CH vorne geschrieben, wer das nochmal nachgucken möchte. Das ist in einer Zeit gewesen, 1500, 1600, als die Maler gelernt haben, das Licht so zu führen, mittels Farbe und Tricks und sonst was, dass immer das Licht an eine bestimmte Stelle im Bild zu fallen schien. Das war auch die Zeit, wo man gerne Bilder gemalt hat, wo es nur eine Kerze gab und alles andere war eigentlich im Dunkel und man steht als Betrachter immer davor und sagt, was ist da eigentlich noch im Dustern und alles. Der ganze Blick wird immer auf dieses Licht gelenkt. Habt ihr eine Vermutung, was das für eine Szene sein könnte? Das ist eine Szene aus der Bibel, die natürlich in zeitgenössischen Kleidern gemalt ist. Das Bild heißt die Berufung des Matthäus. Das hat der Caravaggio gemalt und der Matthäus war ja Zolleinnehmer. Der hat also mit Geld und sowas zu tun gehabt und sitzt also mit seinen Vertrauten und Kumpeln da drumherum und zählen das, was sie eingenommen haben, was sie für sich nehmen, was sie an den Staat Rom abliefern, was steuermäßig erfasst ist. Und dann seht ihr einen Jesus und noch irgendeinen dabei, die genau in diesem Moment den Matthäus berufen sozusagen. Die sagen, du bist der Mann, du bist der, der mitkommen muss. Du, Gott meint dich. Und ich habe dieses Bild ganz bewusst ausgewählt, weil eben dieser Lichtstrahl genau so gelenkt ist, dass er auf diesen Markus fällt, auf diesen Matthäus fällt. Eins weiter, bitte. Wird es aber bloßgestellt, das, was da dunkel ist, was schlecht ist, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Das ist die eingepackte Hoffnung, die darin ist. Wenn wir sagen, ich habe das Licht Gottes erfahren, ich weiß, wo es gut ist und ich werde mich daran halten und ich will in diesem Licht leben und ich will nicht ängstlich sein und mich nicht bedrohen lassen von dem, was drumherum ist, sondern ich will, dass das Licht Gottes durch mich strahlt, dann wird es anderes ans Licht bringen. Es wird dann deutlich werden, was es für dunkle Ecken auf der Welt gibt. Vielleicht sogar hier in der Gemeinde oder in Buckholzberg oder irgendwo. Aber da ist immer die Option, da ist immer die Möglichkeit drin, dass wo Gottes Licht drauf fällt, dass das selbst hell werden kann. Jeder, der im Dunkel sitzt, der vom Licht Gottes auch nur ein Fitzelchen erreicht wird, kann auch eine Dunkel-Hell-Biografie erleben. Kann diesen Wechsel erleben, kann erfahren, was es heißt, nicht mehr im Dunkeln sein zu müssen, sondern hell werden zu können. Es ist nicht gemeint, dass ich beurteilend und kritisch beäugend durch die Welt gehe, in dem Bewusstsein, dass ja das Licht in mir ist und ich dann in dem Licht alles sage, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch und ihr seid überhaupt. Es ist nicht ein schneidendes Licht gemeint, sondern das heilende Licht, das, was gesund macht, das, was Vertrauen schafft, das, was Umkehr ermöglicht. Denn das ist letztlich Gottes Ziel. Menschen, die in Schuld, in Irrtum, in Angst sind, aus dem Dunklen ins Licht kommen zu lassen, selbst zum Licht werden zu können. Nächste Folie bitte. Dies ist ein historisches Foto für uns, die wir hier leben. Das ist nämlich Johnny Cash in Bremen, der in den 70er Jahre ist das gewesen, hier in irgendeiner, gesungen hat, also keine Kirche, sondern auf irgendeiner Bühne. Und ihr wisst ja, dass Johnny Cash immer The Man in Black hieß, weil er gerne schwarze Kostümierung sozusagen hatte. Es hatte aber auch eine tiefe Bedeutung, nämlich dass er eigentlich im Blacken war, also im Dunklen war, im Schwarzen war. Dass er wusste, nur weil dieses Licht Gottes auf mich gefallen ist, habe ich eine Chance. Und hier ist nochmal dieser Effekt, den die Maler 1500 irgendwann hatten, das Licht zu führen, kann man auch mit Fotos machen. Auch Fotos haben eine Low-Key, heißt das, also fast zugedrückte Blende, die nur auf ein bestimmtes Objekt sozusagen Licht fallen lassen und alles andere fast dunkel sein lassen. Gottes Licht fällt in einer Welt, wo ziemlich viel Low-Key ist, wo ziemlich viel Dunkelheit herrscht, fällt auf dich und auf mich und auf deine Freunde, auf deine Familie, auf deine Nachbarn, auf deine Kollegen, auf Menschen, die schwierig sind, auf Menschen, denen du begegnest. Und es scheint dir so, als wenn da nur Dunkelheit ist. Aber wenn du als eine Lichtgestalt dahin gehst, und zwar nicht eine, weil du so toll bist, sondern weil das Licht Gottes dich erfüllt, fällt dieses Licht Gottes durch dich hindurch auf diesen einen Menschen. Auf den, durch den Gott dann sagt, ich bin doch das Licht. Ohne mich gäbe es noch nicht mal Schatten, denn Schatten gibt es nur da, wo Licht ist. Und alles könnte heil und gesund und umgekehrt und richtig werden, wenn sie in das Licht kommen würden. Ich habe euch noch einmal in einer anderen, bitte das nächste Bild, noch einmal den letzten Vers gemacht. Johnny Cash war einer, wo viel Schatten war. Und der ein Zeugnis bis heute, noch lange nach seinem Tod ist, in allen seinen Liedern, was für eine Kraft und was für eine Macht Gott hat und wie viel Licht durch ihn geschieht. Ich lese euch noch einmal den letzten Vers. Doch wenn durch euch das Licht Gottes auf diese dunklen Dinge sozusagen fällt, dann werden sie erst richtig sichtbar. Dann wird auch die Peinlichkeit offensichtlich. Aber was Gott ans Licht bringt, wird hell. Amen.